Es gibt diesen Spruch, der Winner takes it all. Also die werden jetzt nicht aufhören. Die Technologie ist zu wichtig. Ich sage immer, es ist eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit. Wir wissen schon ungefähr, wie diese Modelle aufgebaut sind, aber wir wissen größtenteils nicht, mit welchen Daten sie befüllt wurden. Man kann dann als Einzelperson mit Hilfe dieser Tools ein Output haben wie ein großes Medienhaus.
Sie hören Horizonterweiterung, den Podcast mit Tiefgang zu Medien-, Kommunikations- und Digitalthemen von Horizont. Der Horizont-Podcast wird Ihnen präsentiert von Accenture Song, Österreichs führender Experience-Agentur.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur Horizonterweiterung. Heute darf ich bei mir im Podcaststudio Michael Kasselberger begrüßen. Hallo Michael, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Michael, du warst von 2001 bis 2021, also 20 Jahre lang, Geschäftsführer von Tunnel 23, einer der führenden Agenturen für digitale Werbung und digitale Kommunikation. Und warum du heute bei uns zu Gast bist, ist der Umstand, dass du dich seit 2016 sehr intensiv mit dem Thema KI, also künstliche Intelligenz, beschäftigst. Du beschäftigst dich mit der Frage, wie KI an sich funktioniert, wie sie die Kreativindustrie verändert. Du berätst Unternehmen und du gibst dein Wissen in Seminaren und Vorträgen weiter. Ja, das Thema KI ist so das zentrale Thema der letzten Wochen und Monate. Nimm uns doch mal mit. Faszination KI, was macht's aus und was ist denn deine persönlich liebste Anwendung zurzeit?
Meine persönlich liebste Anwendung zurzeit ist wahrscheinlich Midjourney. Das ist ein Tool, das in der Kreativbranche eh heiß diskutiert wird. Das ist ein KI-Bildgenerator, mit dem man wundervolle Kunstwerke erzeugen kann. Also nicht nur abstraktere Bilder, sondern auch sehr fotorealistische Bilder. Und da bin ich ziemlich reingekippt und biete auch Workshops in dem Bereich an.
Warum bist du reingekippt? Also was macht das aus? Worin besteht der Reiz, verschiedene Bildwelten, Szenarien neu zu kreieren, zu vermengen, zu vermischen, wie auch immer, und dann quasi mit neuen Resultaten noch weiterzuarbeiten? Also was gibt dir da auch den Kick?
Ja, es ist so, ich habe als Kind schon gerne fotografiert und das sehe das als wundervolle Erweiterung meiner Kreativität, die ich jetzt ausüben kann. Und das Schöne ist ja, wie du schon angedeutet hast, man kann auch mit eigenem Material arbeiten. Das heißt, ich kann eigenes Bildmaterial hochladen, dann verändern, erweitern und wunderbare neue Welten erzeugen, die so vielleicht in einem klassischen Studio gar nicht möglich wären. Also ich kann jetzt keine Science-Fiction-Welt erzeugen auf meinem Rechner, so wie es von Midjourney generiert wird, beispielsweise.
Das ist ja das Spannende. Früher hat man dafür auch relativ viel Aufwand, jetzt auch an Ressourcen, an finanziellen, an technologischen Aufwand benötigt. Da hat sich sehr viel, ich sage jetzt mal, demokratisiert. Jeder und jede kann im Prinzip diese Tools anwenden. Die Einstiegshürde ist extrem gering. Mit ein paar Kenntnissen ist man da relativ schnell mal drin. Wie siehst du denn so diese Entwicklung auch von quasi dir als privatem Anwender zu dir als einem der Unternehmen berät dann in diesem Bereich? Da verschwimmen ja auch irgendwie Grenzen, da entstehen völlig neue Dinge. Wie beobachtest denn du diesen spannenden Umstand, dass eben jetzt quasi in den letzten Wochen jeder zum Creator und zum Gestalter geworden ist?
Ja, das ist ja was Wundervolles. Also früher hätten wir wahrscheinlich 500 Leute gebraucht, um diese Welten zu erzeugen. 3D-Artists, Spezialisten mit jahrelanger Erfahrung, und jetzt kann eine Einzelperson aus dem Kinderzimmer heraus, sprichwörtlich gesprochen, Welten kreieren, wie es vorher unmöglich war. Insofern, wie du schon richtig sagst, da kommt es zu einer Demokratisierung, und so eine Einzelperson kann jetzt einen Output haben wie eine große Agentur.
Was bedeutet das, wenn wir den Gedanken weiterspinnen?
Also wenn man den Gedanken weiterspinnt, wird es dazu kommen, dass Einzelpersonen agieren können wie Medienhäuser, längerfristig gedacht. Weil diese KI-Systeme, die jetzt am Entstehen sind, und da zähle ich GPT von OpenAI dazu, die werden multimodal. Das heißt, dass mit denen zum Beispiel nicht mehr nur Texte generiert werden, sondern auch Bilder generiert werden, Videos, Tonspuren und so weiter. Also man kann dann als Einzelperson mit Hilfe dieser Tools ein Output haben wie ein großes Medienhaus.
Was sind konkrete Anwendungsfelder? Also jetzt darüber hinausgehend, dass du quasi im privaten Bereich uns mit ein paar Fotos spielen, vielleicht gewisse Bildwelten gestalten oder auch witzige Dinge kreieren und dann im Freundeskreis teilen. wo siehst du auch konkrete Anwendungsszenarien von kreativen Moodboards bis hin zu völlig neuen Bildwelten?
Ja, also es wird wahrscheinlich damit beginnen, dass die Leute versuchen werden, kurze Texte zu schreiben, dann Bücher zu schreiben. Ich glaube, darauf werden wir nicht mehr so lange warten müssen, diese Bücher dann auch selbst zu illustrieren. In weiterer Folge wird die ganze Filmindustrie verändern. Also Drehbücher kann man dann ansatzweise schon mit Hilfe dieser Tools schreiben. Man kann einzelne Charaktere aus Filmen sehr gut beschreiben, einzelne Szenen beschreiben, sich Vorschläge oder Ideen holen für Dialoge. Man kann die Storyboards selbst zeichnen lassen von diesen Tools. Und in weiterer Folge, und das zeichnet sich jetzt schon ab, wird man Videos, am Anfang kurze Videos, nur auf Basis von Texteingaben erstellen können. Ich arbeite gerade an einem dieser Projekte. Also das funktioniert schon ganz gut. Es ruckelt noch, es ist ein bisschen wie Daumenkino, es fühlt sich auch genauso an. Aber in weiterer Folge wird es dazu kommen, dass Einzelpersonen ganze Filme nur auf Basis von Textbeschreibungen kreieren können.
Welche Rolle spielen dann auch, also du hast jetzt Text, Bild,
Musik.
Bild angesprochen, Musik, sind das alle Bereiche, die davon quasi unangetastet bleiben, und was hat denn das dann auch für Auswirkungen? Also wenn du jetzt sagst, ich kann dann auf Basis eines kurzen Textes einen Kurzfilm erstellen, wie ist denn die Fantasie, wo führt denn das alles hin? Jetzt im positiven Sinne auch gefragt.
Also im positiven Sinne, ich glaube, die ganze kreative Welt steht jetzt schon Kopf, und es wird noch schlimmer kommen, wenn dieser Video-Output kommt und dann richtig gut funktioniert. Es werden die Kosten sinken, dramatisch sinken für komplexere Produktionen, zum Beispiel 3D-Produktionen, Renderings und so weiter. Und es wird wahrscheinlich sehr viel mehr Content erstellt, weil es für weniger Geld zu haben ist. Aber auch hier eben zu einer Demokratisierung kommen.
Was bedeutet das für gesamte Berufsfelder? Also 3D-Renderings, da gibt es Experten, es gibt Motion-Designer und Designerinnen. Fallen diese Jobs dann jetzt exemplarisch komplett weg oder werden die anders eingesetzt?
Na, mit Sicherheit nicht. Also es ist so, man kann nur dann einen gescheiten Film da rauskriegen, wenn man auch weiß, wie so ein Film von Grund auf entsteht. Das heißt, man braucht eine fundierte Ausbildung, um überhaupt zu begreifen, wie diese Effekte entstehen, wenn man sie auf Basis von Texteingaben eingibt. Das heißt, jemand, der überhaupt keine Ahnung von 3D hat, wird wahrscheinlich nie ein wirklich gescheites 3D-Rendering dort rauskriegen, sondern er muss Bescheid wissen über die Fachbegriffe und so weiter. Gleiches gilt für Fotografen, für Kameraleute und so weiter. Ich sage immer, die sind klar im Vorteil, weil sie einfach diese technischen Kenntnisse alle haben. Also dazu kann ich nur raten, dass man da nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern da wirklich aktiv versucht, sich mit diesen Tools zu beschäftigen, um die eigene Kreativität zu erweitern.
Wie siehst du die negative Seite? Also das Thema Manipulation ist dann natürlich gleich einmal da, die Nichterkennbarkeit von solchen Inhalten, beziehungsweise auf den ersten Blick Nichterkennbarkeit. Wie siehst du die ganze Entwicklung? Wie kritisch siehst du sie auch?
Ich sehe das sehr kritisch. Also es ist ja auch Teil meines Jobs, Studenten zum Beispiel auf Fachhochschulen aufzuklären, beziehungsweise auch interessierte Einzelpersonen, wie man gefälschte Inhalte erkennt. Also was die Merkmale sind, woran man zum Beispiel ein gefälschtes Bild erkennt oder einen gefälschten Audiotext oder ein gefälschtes Video, ein sogenanntes Deepfake. Derzeit geht das noch bedingt, aber in ein paar Jahren wird das wahrscheinlich schon so super realistisch sein, dass es immer schwieriger wird. Und dafür braucht es dann Tools beziehungsweise auch eine gesetzliche Grundlage. Aber derzeit schaut es ja so aus, als wird Brüssel jetzt zu einer Einigung kommen und da tatsächlich was verabschiedet, was dann für alle anwendbar ist.
Ist ja eine sehr spannende Debatte. Wie siehst du es, sage ich mal, als Kreativer oder aus einer kreativen Ecke kommend? Braucht es eine Kennzeichnungspflicht?
Ja, absolut. Ich bin da absolut dafür. Ich verstehe nicht, warum das nicht schon längst passiert ist, weil es ist ja kein Hexenwerk, an Text zu schreiben, wo drin steht, alle KI-gemachten Bilder müssen gekennzeichnet werden. Das wäre nicht so schwer. Das kann man sich vorstellen wie so ein Gütesiegel bei den Lebensmitteln. Und bei Videos kann man das genauso machen. Und bei Textmanipulationen wird es halt richtig schwierig. Also vor allem, wenn man Texte generieren lässt, die nachher noch verändert, das schließe ich fast aus, dass das funktioniert.
Aber das wird eine spannende, unter Anführungszeichen, spannende Entwicklung für uns als Gesellschaft, wie wir auch mit diesen Inhalten umgehen. Also das betrifft ja nicht nur Kreative und den positiven Prozess, sondern ja uns als Menschheit an sich. Ne?
Ja, absolut. Und ich gehe davon aus, dass leider sehr wahrscheinlich auch Verbrechen passieren werden, die mit diesen Technologien zu tun haben. Und Da kann man nur jetzt sehr vorsichtig sein, die Bürger aufklären in alle Richtungen. Und ich hoffe, dass da jetzt viel, viel kommt noch, auch von Regierungsseite.
Du selbst beschäftigst dich ja sehr intensiv mit dem Thema und arbeitest ja auch mit KI, so blöd und banal das jetzt klingt, trainierst ja auch verschiedene Dinge und bringst sie dann zur Anwendung. Wie komplex ist denn die Frage, wenn wir uns damit beschäftigen, auf Basis welcher Grundlage, auf Basis welcher Daten eine KI, unter Anführungszeichen, eine Entscheidung trifft, ein Ergebnis auswirft? Also zurzeit wissen wir ja kaum, wie diese Modelle arbeiten, beziehungsweise auf welche Daten sie zurückgreifen, auf welche Quellen sie zurückgreifen. Wie siehst denn du diese ganze Entwicklung? Also wie sehr bräuchte es denn da auch Transparenz bei den Arbeitsweisen beziehungsweise Offenlegung der Ergebnisse?
Ja, es ist so, wir wissen schon ungefähr, wie diese Modelle aufgebaut sind, aber wir wissen größtenteils nicht, mit welchen Daten sie befüllt wurden. Also wir haben bei GPT zum Beispiel sehr wenige Informationen, wir haben keine bei Midjourney, wir haben auch bei DALL-E in Wahrheit nicht wirklich Informationen darüber, woher diese ganzen Bilddaten kommen. Wir wissen es nur von Stability AI, die greifen auf einen Datensatz zurück, der heißt Lion, und da gibt es Gerichtsprozesse jetzt schon und wir werden sehen, wie das dann alles ausgeht. Mhm. Also ich vermisse das auch. Also ich würde mir sehr wünschen, dass wir zumindest jetzt einmal bei den Large Language Models, wie GPT eines ist, einmal erfahren, woher diese Texte kommen, mit denen diese Maschine gefüttert wurde.
Weil man weiß ja zum Beispiel, dass nur ein gewisser Zeitraum abgefragt wird und jüngere Texte oder Quellen nicht verfügbar sind. Aber ja, das ist also ja nur ein Teil des
auch,
Ganzen.
Ich habe auch mal tiefer gegraben. Mhm. Also bei GPT-3 habe ich tiefer gegraben und auch natürlich die technischen Papers durchgeschaut. Aber die Angaben sind sehr verschwommen. Also es stand drinnen, dass es Teile aus Reddit-Foren waren, dass es Bibliotheken waren, aber die aber auch nicht näher spezifiziert waren. Common Crawl und so weiter. Aber nicht im Detail aufgelistet. Und bei der neueren Version haben wir überhaupt keine Informationen drüber.
Es gibt ja verschiedene Player hinter all diesen Entwicklungen und Anwendungen. Wo siehst du denn die zentralen Akteure? Ist das was sehr stark von großen Tech-Konzernen getrieben wird? Und wie wird sich diese Szene künftig denn auch entwickeln?
Ja, das liegt in der Natur der Sache. Für das Training dieser Modelle braucht man schwere Rechenkapazitäten und viel Geld am Konto. Also so eine Einzelperson im Wohnzimmer wird es schwer hinkriegen, ChatGPT zu trainieren, auf die Schnelle. Und ja, die großen Player dahinter sind Google, aus meiner Sicht auch der mit Abstand wertvollste Konzern in dem Bereich, weil viele dieser Erfindungen, zum Beispiel auch das Transformer-Modell, auf dem GPT basiert, von Google ist. Und Google unglaublich innovativ ist im Bereich AI. Der zweite große Player, wissen wir alle, ist OpenAI mit Microsoft im Rücken. Und wir werden sehen, also es gibt auch aus Amazon-Richtung jetzt offenbar Bestrebungen, ein großes Textmodell aufzubauen.
Also die arbeiten ja auch schon wahrscheinlich alle daran. Google aber zum Beispiel hat...
Google hätte schon alles.
Hätte es schon, ja. Ist aber noch relativ zögerlich. Kannst du dir erklären, warum?
Also ich kann mir das nur so erklären, dass aufgrund der unsicheren Rechtssituation da noch nichts passiert ist. Aber Google wäre in dem Sinn ja eigentlich das Unternehmen, das hier schon am weitesten ist.
Wenn wir jetzt über die großen Player sprechen, Elon Musk ist auch ins Rennen getreten, mag nicht nur mit Twitter die Welt beherrschen, sondern plant jetzt auch eine Truth, ChatGPT, whatsoever. Wie siehst du solche Pläne von einzelnen Playern jetzt unter Anführungszeichen, da große Dinge in den Markt zu bringen? Ist das positiv oder hast du Bedenken?
Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also das Witzige ist ja, Elon Musk war ja einer der Begründer von OpenAI und hat die Firma mit gesponsert, ist dann ausgestiegen. Und was man so hört, beißt sich in den Hintern, dass er das gemacht hat und baut jetzt ein eigenes System auf. Ich glaube, die Firma heißt X.com oder so. Baut sein eigenes System, nachdem er ein paar Tage vorher noch gesagt hat, wir sollen einen Stopp einlegen. Aber ich glaube, der Stopp wäre nur dazu gedacht gewesen, damit er mehr Zeit hat, sein eigenes Sprachmodell zu bauen. Das ist meine Verschwörungstheorie.
Aber grundsätzlich würdest du sagen, je mehr Anwendungen es gibt und je mehr Personen sich mit dem Thema beschäftigen, desto besser wird es
im Endeffekt in der Anwendung. Desto mehr wird diskutiert und desto besser wird die Anwendung letztendlich sein. Also das sind ja keine bösen Menschen, die diese Modelle bauen. Aber sie sind nicht fertig. Also
dessen muss man sich ja immer bewusst sein, ne, dass das zwar eine Anwendung ist, die ich austesten kann und mit der ich auch arbeiten kann, aber dass die wahrscheinlich auch nie ganz fertig sein werden. Ne?
Na, wahrscheinlich nie. Ja, und es gibt da so viele Missverständnisse. Die Leute geben irgendwelche Fragen ein, kriegen die falsche Antwort und sagen ja, und dann heißt es plötzlich, ChatGPT lügt. Und die verwechseln das mit einer Suchmaschine. Also ChatGPT ist keine Suchmaschine, das ist ein Sprachmodell, das auf Basis statistischer Vorhersagen den nächsten Satz definiert und den nächsten und den nächsten. Und keine Suchmaschine. Mal schauen, ob es in die Richtung geht. Aber so wie die Modelle derzeit aufgebaut sind, wird noch viel Wasser die Donau runterfließen, bis das Modell so perfekt ist, dass es auch die perfekten Ergebnisse liefert.
Ganz spannender Aspekt. Ich habe gestern am Abend noch eine Grafik gesehen, wie Innovationszyklen so in der Vergangenheit stattgefunden haben, wenn wir zum Beispiel über das Telefon sprechen, wenn wir über soziale Netzwerke, also Facebook und Co. sprechen und wenn wir jetzt eben auch über KI sprechen, wo in drastisch kleineren Zyklen eben Innovation passiert und Neuigkeiten auf den Markt kommen. Wie rasant wird denn das bleiben? Also wie schnell kommen da jetzt auch immer wieder nächste Schritte? ChatGPT-4 ist jetzt auch relativ schnell dann gekommen. Wie rasant wird sich das Thema weiterentwickeln?
Ja, die 4er-Version war die verbesserte 3.5er-Version von vorhin. Und man muss sagen, es gibt diesen Spruch, der Winner takes it all. Also die werden jetzt nicht aufhören. Die Technologie ist zu wichtig. Ich sage immer, es ist eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit. Und das wird jetzt nicht gestoppt. Ich meine, da geht es um die Weltherrschaft letzten Endes.
Weltherrschaft ist immer ein großes Anliegen. Du hast eingangs erwähnt, dass du eben auch Unternehmen darin berätst, wie man damit umgeht. Jetzt wollen die zwar nicht immer die Weltherrschaft, aber vielleicht doch ihr Geschäft eine Spur weit besser machen. Gefühlt spricht gerade jeder drüber und jeder Geschäftsführungsebene wird gesagt, so und jetzt müssen wir uns um das Thema kümmern und da müssen wir jetzt auch etwas liefern. Was rätst du denn Unternehmen? Wie geht man das Thema an? Was sollte man tunlichst vielleicht auch vermeiden?
Ja, das ist ein total interessanter Punkt, weil ich höre jetzt immer wieder, dass der Druck von unten kommt. Also dass viele Mitarbeiter in die Chefetagen gehen und sagen, hey, wir müssen da auch was machen. Das höre ich jetzt immer wieder. Aber normalerweise würde man davon ausgehen, ja, dass der CEO der ist, der sagt, ja, und nach unten tritt und sagt, hey, macht's doch was.
Macht's
irgendwas mit AI.
Macht sich gut in der Jahresbilanz. Ne?
Und in der Presse natürlich auch. Ja, es wird ja, man hängt sich ja gern das Innovationsmascherl dann um. Aber also Faktum ist, dass natürlich, es gibt so unglaublich viele Anwendungsbereiche, es durchdringt alle Industrien. Und da muss man zuerst einmal herausfinden, was ist denn für mein Unternehmen gut und wichtig? Also wo macht es überhaupt Sinn, diese Technologie einzusetzen? Und in den meisten Fällen sucht man dann nach einem passenden Software-Tool, weil das Ganze selber zu entwickeln ist ja ihre Aufgabe. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also wenn ich jetzt eine Kreativagentur habe, die vielleicht Sentiment-Analysen nutzen wollen, um mehr über bestimmte Dinge herauszufinden, dann ist es ja eine große Bereicherung für jeden Pitch. Muss ja jetzt nicht einmal Midjourney sein oder irgendwelche Sprachtools. Bei den Studenten kann es eine App sein, die Vorträge von Referenten aufnimmt und dann direkt in ein Word-Dokument umwandelt. Auch das funktioniert ja mit Spracherkennung und KI. Es gibt so viele unterschiedliche Bereiche, wo diese Technologie eine große Erleichterung darstellt.
Aber siehst du auch Gefahr, dass man da vielleicht dem Hype hinterherläuft, ohne einen konkreten Case oder eine Anwendung zu haben, weil es halt eben ein Hype-Thema ist? Oder kristallisiert sich das schon sehr schnell heraus, dass es eben einen Nutzen hat oder nicht?
Ja, absolut. Ich glaube, da trennt sich schnell die Spreu vom Weizen. Derzeit wird man halt einfach erschlagen, weil es so viel gleichzeitig passiert. Jetzt reden wir über ChatGPT und in Wahrheit werden parallel unglaublich viele Dinge entwickelt, die genauso interessant sind im Bereich Musik, im Bereich Sprache und Voice Cloning und so. Es passiert zu viel gleichzeitig gerade.
Ist das nächste, das kommt? Voice Cloning, das Thema Bewegtbildproduktion?
Also aktuell, wenn man sich anschaut, so das Hype-Thema der Woche ist wahrscheinlich der Song von Drake und The Weeknd, der jetzt auf TikTok kursiert ist, auf YouTube, jetzt gerade gesperrt wurde auch. Aus Urheberrechtsverletzungsgründen. Und jetzt hören die Leute zum ersten Mal plötzlich Songs mit Stimmen von Künstlern, die diese nicht wirklich gesungen haben. Und ja, ich nehme mal an, dass das die Musikindustrie auch nachhaltig verändern wird, was da jetzt passiert. Also das ist jetzt einmal gerade das Hype-Thema. Und nächste Woche ist vielleicht Voice-Cloning von Politikern, Politikerstimmen.
Das heißt,
werden wir sehen.
Du und ich können jetzt auch Popstars, Politiker oder sonst was werden, ne?
Ja, genau.
Das ist die Frage, ob das...
Jetzt kann ich endlich singen so lernen mit der Hilfe von KI. Kann ich meine Stimme so manipulieren, dass ich endlich singen kann.
Das Wunderbar. Ist eigentlich ein wunderschöner Ausblick, oder?
Genau.
Lieber Michael, damit darf ich mich für deine Zeit bedanken. Danke, dass du bei uns warst.
Ich danke für die Einladung.
Danke auch fürs Zuhören. Bewertet unseren Podcast und teilt ihn. Wir hören uns.